Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Petra Einsminger, herzlich willkommen. Die Reisenotizen aus Deutschland und anderen Teilen der Welt, da entführen wir sie gleich nach Frankreich, in einen kleinen Ort, wo einst eine große Figur der Geschichte geboren wurde, Jeanne d'Arc, die für Frankreich kämpfte gegen die Engländer, um am Ende mit ihrem Leben für ihren Kampf zu bezahlen. Die Geschichte erleben Sie, wenn Sie mögen, gleich. Ein kurzer Ausblick auf die Stunde nach 12, da erfahren Sie einiges über das Leben Salvatore Dalis, den spanischen Künstler, legendären Surrealisten. Und wir hören, warum ein alter Frachtsegler zwar vermutlich nicht mehr in See stechen wird, es aber dennoch lohnt, ihn wieder flott zu machen. Wir besuchen eine kleine Werft an der Elbe.
On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne. Nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. C'est quoi? C'est comme d'être quoi?
La Pucelle d'Orléans, so wird die französische Nationalheldin Jeanne d'Arc in Frankreich auch genannt, die Jungfrau von Orléans. Vor mehr als 600 Jahren wurde sie im winzigen Dörfchen Domremy geboren. Der Ort darf sich, zu Ehren Jeanne d'Arcs, Domremy la Pucelle betiteln. Dorthin geht unsere Reise jetzt, in eine Gegend nahe des Gebirgszugs der Vogesen. Direkt am oberen Lauf der Maas liegt Domremy la Pucelle, dieser Mini-Ort mit nur 130 Einwohnern. Und doch kennt ihn in Frankreich vermutlich jede Schülerin, jeder Schüler. Es ist bis heute der religiöse und patriotische Wallfahrtsort zu dieser französischen Nationalheiligen, wenn auch ein wenig versteckt gelegen, wie wir im Beitrag gleich hören werden. Keine andere Frau hat jemals ähnlich erfolgreich dem Verlauf einer Geschichte eine solche Wendung gegeben. Und ihr Elternhaus steht auch noch im Dorf, nach mehr als 6 Jahrhunderten. Franz Nussbaum hat sich dort begleitet von einem Frankreich-Kenner und einem Historiker die ganze Geschichte um das Leben der Jeanne d'Arc erzählen lassen. Und dabei stieß er nebenbei auch noch auf eine Geschichte rund um den Schriftsteller Theodor Fontane. Aber zunächst einmal zu Jeanne d'Arc, wie sie damals auch gerufen wurde, und zu ihrem Geburtsort dort an der Maas.
Domremy findet man gar nicht so leicht. Es ist ein abgeschiedenes Dörfchen am Ende der Welt. Auch heute noch so abgelegen wie zu Jeannes Zeiten vor 600 Jahren. Abgeschieden heißt auch, dieses Domremy liegt damals an der äußersten Ostgrenze von Frankreich. Unsere Anfahrt durch die Ausläufer der Vogesen führt uns durch eine hügelige Landschaft. Hier und da einige Schluchten, ist zur Hälfte bewaldet, ansonsten Ackerland, auch grüne Weideflächen mit Kühen, Sonnenblumenfelder. Besondere Hinweisschilder mit Jeanne d'Arc rechts abbiegen, Fehlanzeige. Anscheinend hat jeder Franzose schon als Kind in der Schule dieses Domremy und die Geschichte dieser Nationalheiligen auf seinem inneren Navi gespeichert. Dabei fällt mir ein, eine oder einen deutschen Nationalheiligen à la Jeanne d'Arc haben wir nicht mal. Fragezeichen. Und nun machen wir auch hier das schmale Flüsschen Maas aus, wie es sich in vielen Schleifen durch die Wiesen auf den Ort zu meandert. Ob diese alte Steinbrücke über die Maas am Dorfeingang schon zu Jeannettes Zeiten gestanden hat? Michael Kloy, mit Ihrer Hilfe habe ich ja das Umfeld der Jeanne d'Arc etwas aufgearbeitet.
Wer soll dem ärmlichen Domremy mit einem Dutzend Bauernfamilien eine solche Brücke finanziert haben? Die hatten nicht mal eine Fahrstelle. Der Fluss Maas war hingegen ein willkommener Grenzfluss, also eine Art Burggraben als Schutz in wirklich wirren Zeiten. Frankreich steht damals auf dem tiefsten Punkt seiner Geschichte. Stichwort 100-jähriger Krieg. Sehr vergleichbar 1940. bei der deutschen Invasion. Die genauen Grenzen zwischen dem damals ja teilweise englisch besetzten Frankreich zu Burgund oder als Grenze zum elsässischen Städtebund des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation waren nie markiert. Es gab keine Grenzsoldaten, keine offiziellen Übergänge.
Pointiert, die gallischen Hähne auf den Misthaufen in Domremy wussten nicht mal, ob sie Französisch oder Deutsch zu krähen hatten. Und wir lesen etwas vertiefend zusammengefasst.
Der Hintergrund liegt auch an der unglücklichen Reichsteilung nach Karl dem Großen. Karls vier Enkel, Lothar, Ludwig, Pippin und Karl, sind Rivalen. Das Ostreich, also Deutschland, geht an Ludwig. Das Westreich, das heutige Frankreich, geht an Karl den Kahlen. Pippin stirbt früh. Und das Mittelreich des Kaisers Lothar, Lotharingen, wird nach dessen Tod mangels Erbfolge in immer kleinere Streifen geteilt. Es reichte anfangs mal vom Mittelmeer bis zur Nordsee. Grenzen, die irgendwann mal auf geduldigem Papier eingezeichnet waren, wurden permanent verletzt, wie das überall bei undurchsichtigen Machtverhältnissen ist.
Das Vieh wird geklaut, Menschen werden drangsaliert, zu Schutzgeldern erpresst. Die paar Häuschen von Domremy werden mehrfach zerstört und geplündert. Ich habe ein fast naives Beispiel. Die Kinder von Domremy kloppen sich damals mit den Jugendlichen eines Nachbarortes, der mehr deutsch oder mehr burgundisch tickt. Domremy und die Familie Dark sind hingegen patriotische Franzosen.
Ja, und Sie haben dazu ein Beispiel, das ja direkt mit der Jeanne zu tun hat.
Jeanne wird ungefähr mit 12 Jahren mit einem Dorfjungen aus Domremy verlobt oder versprochen. Das ist damals so Usus. Das machen die Väter, einschließlich Mitgift und Handschlag, wie beim Pferdehandel aus. Basta! Etwas später widersetzt sich Jeanne diesem Masterplan, ein familiärer Affront. Die Hintergründe sind ihre ganz anders orientierten Pläne. Sie will Stimmen und politische Anweisungen von Heiligen vernommen haben. Sicherlich gibt es wegen des Aufmuckens vom strengen Familienoberhaupt einen Satz Ohrfeigen. Jeanne löst sich dann immer stärker von ihrer Familie, macht sich schließlich selbstständig nach Toul auf. Und nun bitte genau hinhören. Die Stadt Toul ist rund 30 Kilometer entfernt, ist damals eine deutsche Bischofsstadt. Die Französin Jeanne weiß, oder glaubt jedenfalls, in ihrer Angelegenheit zur Auflösung ihrer Verlobung ist Toul, sind die Deutschen, zuständig. Das Bistum Toul zählt zum Erzbistum der Kurfürsten von Trier.
Dass sich ein Mädchen von 15, 16 Jahren in diesen maroden Zeiten mit herumlungernder Soldateska zu einem Hin- und Zurück mindestens 12-stündigen Fußweg aufmacht und am Ende dieses Tages immer noch eine Jungfer ist und nicht eingesackt worden ist, ist mehr als nur das Anzünden einer Kirchenkerze wert.
Und setzen wir gleich noch einen Gedanken hinzu. Jeanne ist ja nach damaligen Ansichten mit 16 schon ein spätes Mädchen. Das heißt, die etwa gleich jungen, mit 14 verheirateten Frauen windeln schon die ersten Kinder. Bei ihrer Verhandlung vor dem bischöflichen Beamten in Toul soll sich Jeanne vor den studierten Erbsenzählern sehr selbstbewusst verkauft haben. Das Eheversprechen ist jedenfalls nichtig.
Und den Rang eines deutschen Bischofs von Toul an der Mosel können wir etwas besser noch erfassen, weil einer von ihnen damals sogar die Papstkrone in Rom aufgesetzt bekommt, protegiert von Kaiser Heinrich III.
Jeanne kehrt nach der Verhandlung in Toul nicht mehr in ihr Elternhaus zurück und bereitet sich, salopp gesagt, auf ihren Ritt auf der Rasierklinge vor. Hexe? Heerführerin oder Heilige? Sie muss wegen ihrer Aufträge dieser Heiligen Jungfrau sein. Sonst wäre sie vielleicht des Teufels, mit dem man damals immer flott zur Hand ist.
Zurück zu der Brücke über die Maas, die hier fast 20 Meter breit ist. Maas hat ja in deutschen Ohren auch ein gewisses Ausrufezeichen.
Es ist diese Maas, die in der ersten Strophe des Liedes der Deutschen von Hoffmann von Fallersleben erwähnt wird. Von der Maas bis an die Memel. Und Reichspräsident Friedrich Ebert, ein Sozialdemokrat, verfügt 1922 das Lied der Deutschen mit allen Strophen zur neuen deutschen Nationalhymne.
Diese Maas und dazu dann flussabwärts Ortsnamen wie Verdun oder Sedan waren ja immer ein kompliziertes Terrain. Und erst wenn wir jetzt hier über die Maasbrücke in Domremy sind und nach einem Parkplatz suchen, treffen wir auf die ganze Wucht aus Denkmalen und Skulpturen rund um den Mythos Jeanne d'Arc. In der Nähe von mächtigen Buchenbäumen wird auf einem Sockel vielleicht eine Art Himmelfahrt der Jeanne angedeutet. In der Hand trägt sie in triumphaler Geste eine Fahne. Auf einem anderen Sockel wird dem gerüsteten Mädchen ein riesiges Schwert überreicht. Ja, wie ein patriotischer Aufruf: auf zu den Waffen. Das soll ja so aus den Zeiten von 1890 stammen. Und direkt anschließend an diese Denkmale wird in drei verschiedenen Gebäuden das Leben des Bauernmädchens über Siege, wenig später dem Scheiterhaufen, bis zur Heiligsprechung präsentiert. Die erfolgt aber erst im Jahre 1920. Fast 500 Jahre kann oder will die Heilige Kirche nicht über ihren Schatten springen. Ihr Trauma und ihre Schande ist das Urteil einer katholischen Instanz in Rouen, die der 19-Jährigen das Leben verweigert. Ein nicht entschuldbares Hexenurteil mit den üblichen Verrohungen.
Dieses Leben der Jeanne beginnt in dem alten kleinen Bauernhaus der Familie von Arc. Das Häuschen kann man besichtigen, ist aber wegen Fernsehaufnahmen gerade geschlossen. So sollten wir die kleine Dorfkapelle betreten, auch aus der Zeit Jeannes. Sie hat Platz für rund 80 Leute. Sie besticht durch die Intensität moderner Kirchenfenster aus jüngerer Zeit. Vorab zum Verständnis: Jeanne ist ja mit zweien ihrer Brüder und geführt von einem Burgvogt und mit einigen Bewaffneten in Richtung Chinon, nahe der Loire, aufgebrochen.
Und ein Kirchenfenster zeigt eben dieses zarte Mädchen mit Barschenfrisur und Rüstung, und sie kniet vor dem Dauphin nieder, der sich ja verkleidet hatte, und sie erkennt ihn.
Ein anderes Fenster zeigt Jeanne mit Fußfesseln vor dem Tribunal in Rouen. Mit dabei sind einige Schlaumeier, auch mit Bischofsmütze abgebildet.
Und ein anderes Fensterbild fällt mir auf. Jeanne ist mit Stricken auf dem Scheiterhaufen gefesselt. Diese rund 10 Fenster sind ohne jeden Text, können in der Bildersprache auch von Analphabeten gelesen werden. Und nur ein paar Schritte weiter sind wir nun in dem großen Interpretationszentrum, wo auch ein frommes Video gezeigt wird. Und schnell ahne ich, wie sich Interpretation von Information unterscheidet. Es ist ähnlich wie auch in deutschen Wallfahrtsorten. Der Besucher muss religiös sein, muss glaubensfest sein, nichts hinterfragen. Und so ertrinkt man hier in einer großen Ausstellung bunter Devotionalien von knienden Jeanne d'Arcs. Schnell ist man diese vorgegebene Ausdeutung, auch Exegese, überdrüssig. Und dann ist man auch wieder fast fluchtartig draußen. Und hier wollen wir kurz die Frage: Was tut nun Theodor Fontane in Domremy, beantworten. Aus Fontanes Schilderung mit der Überschrift Kriegsgefangen und anderen Quellen zusammengefasst.
Otto von Bismarck, der preußische Ministerpräsident, riskiert 1870 einen Waffengang zwischen Frankreich und Preußen mit einer Emser-Depesche. Theodor Fontane, damals 50 Jahre alt, nimmt als selbstständiger Kriegsreporter daran teil, veröffentlicht 2 Buchbände. Darin reflektiert er: Bestens vorbereitet rücken preußische und verbündete bayerische Truppen nach der Kriegserklärung in das Elsass und nach Lothringen vor. Die schlecht aufgestellten Franzosen werden schließlich bei Metz und dann Sedan eingeschlossen. Um ein Blutbad zu verhindern, unterschreibt Kaiser Napoleon III. Einen vorläufigen Waffenstillstand.
Fontane hat wohl während des vorläufigen Waffenstillstands Domremy besucht. Und weiter erfahren wir:
Eine Gruppe von 8 Männern begegnet ihm im Ort mit Misstrauen. Schließlich fordern einige seine Papiere. Er überreicht seine Legitimationspapiere, deutsch verfasst. Die Einheimischen bieten in einer Wirtschaft Wein und Biskuits an. Schließlich kontrolliert ein jüngerer Bauer Fontanes Gehstock. Darin findet er im Schaft einen Dolch. Fontane ahnt die Folgen und überreicht seine Pistole. Nun sind alle überzeugt, es mit einem preußischen Spion zu tun zu haben. Was hat ein Berliner im Krieg oder im Waffenstillstand hier an der Maas zu suchen? Fontane wird nun rund 2,5 Monate lang kreuz und quer durch Frankreich verschoben, bis sich höchste Stellen in Berlin und Washington für seine Freilassung einsetzen.
Dumm gelaufen? Nun noch ein paar abschließende Fragezeichen zu Jeanne d'Arc. Dr. Wolf Steinsick, Sie sind ein ausgewiesener Frankreich-Kenner. Sie kennen also auch die Jungfrau von Orléans. Und es sind ja damals keine Journalisten und Berichterstatter in unserem heutigen Sinn, die Sie begleitet haben. Von der Seite her sind alle Quellen ja so ein bisschen wackelig.
Wir besitzen aus dem späten Mittelalter über niemanden so viele Aussagen wie über Johanna von Orléans. Und zwar deshalb, weil wir die kompletten Gerichtsprotokolle des ersten großen Prozesses von ihr ja haben. Diese Gerichtsprotokolle sind in mittelfranzösischer Sprache geschrieben, weil man hätte Johanna ja keine Fragen in lateinischer Sprache stellen können, weil sie ja nur die französische Sprache der damaligen Zeit beherrschte. Also hat sie auch auf all die Fragen, die man ihr gestellt hat, geantwortet zu ihrer Person. Beispielsweise, wie alt sie denn nun sei, worauf sie sagt, ich bin ungefähr 19 Jahre alt. Das heißt, viele Leute aus den niederen Ständen wissen damals nicht genau ihr Geburtsdatum.
Wenn ich dann weiter überlege, dass sie ja in Männerklamotten da reitet.
Jeanne d'Arc hat die Rüstung getragen, weil sie mit den Soldaten ja täglich unterwegs war. Und wir haben eine ganze Reihe von Aussagen, dass sie ihre männlichen Kollegen derart beeindruckt hat, dass sie noch nicht mal von der Lust überfallen wurden, ihr zu nahe zu treten.
Das war dann die Faszination, als sie dann auch erste militärische Erfolge hatte. Da war sie populär wie Frankreich sucht den Superstar.
Ja, man darf nicht vergessen, dass es zu dieser Zeit eine ganze Reihe von jungen Frauen meist gegeben hat, die sich als Propheten ausgegeben haben. In Krisenzeiten tauchen davon eine ganze Reihe von Leuten auf, die sagen, ich habe einen Auftrag von Gott und ich kann für den französischen König und habe einen Auftrag von den Heiligen, in ihrem Falle die heilige Margarete, die heilige Katharina und Erzengel Michael, mit denen sie ja in Kontakt stand, wie sie sagte. Sie hat auf ihrer Seite den absoluten Erfolg. Und dieser Erfolg, der macht sie zu einer Person, die den Engländern einen unglaublichen Schrecken einjagt. Und die Engländer reagieren natürlich auch in boshaftester Art und Weise. Sie beschimpfen sie als Hure. Und sie wird ja auch von englischen Soldaten während ihrer letzten Gefangenschaft bewacht. Das hat dann wiederum die Kirche zu verantworten, der Bischof von Beauvais, der hätte sie eigentlich in Kirchengefangenschaft setzen können, tut es aber nicht, sondern lässt sie in der Hand von den Engländern, die sie rund um die Uhr bewachen und die sie natürlich auch bedrohen. Die versuchen sie zu vergewaltigen.
Wobei ja auch die Jungfrau-Geschichte elementar wichtig, die Jungfrauenprüfung, wäre sie nicht mehr intakt da gewesen?
Dann wäre sie eindeutig mit dem Teufel in Verbindung gewesen. Es gehört ein bestimmter Maßgabenkatalog zu einer Prophetin. Sie muss arm sein, sie muss unglaublich religiös sein und sie muss vor allen Dingen jungfräulich sein.
Sie ist, locker gesagt, auch als Jungfrau dann verbrannt worden auf dem Scheiterhaufen. Kann man auch sagen, sie ist aber dann anschließend missbraucht worden.
Weil Jeanne d'Arc von einer ganzen Reihe von unterschiedlichen politischen Gruppierungen vereinnahmt worden ist, dann ist sie erst im 19. Jahrhundert zu einem zentralen Begriff der französischen Geschichte geworden, als Jules Michelet sie als die Inkarnierung Frankreichs begriffen hat. Und wenn man heute sieht, dass sie vom Front National missbraucht wird, der unter ihrer Statue an der Place des Pyramides in Paris jeweils am 1. Mai eine große Veranstaltung abhält.
Und der rothaarige Schiller, was macht der aus der Junge Frau von Orléans?
Schiller macht in seiner romantischen Tragödie aus der Johanna eine Kriegsheldin, die dann zum Schluss stirbt und mit den Fahnen bedeckt wird und mit der eigentlichen Johanna nur bedingt etwas zu tun hat.
Ja, so also die Bewertung des Frankreich-Experten Wolf Steinsieg, der mit Franz Nussbaum über Jeanne d'Arcs Leben und Wirken gesprochen hat. Ich wäre der unglücklichste Mensch der Welt, wenn ich wüsste, dass ich nicht in der Gnade Gottes stünde, hat Jeanne d'Arc noch während ihres Prozesses gesagt, bevor sie wenige Wochen später hingerichtet wurde.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Weiter geht die Reise im Sonntagsspaziergang. Die Reisenotizen aus Deutschland und anderen Teilen der Welt mit Petra Enzminger. Der Nordosten Spaniens. An der weitläufigen Küste findet man für nahezu jeden etwas. Strände, lebhafte Städte und auch viel Kultur. Künstler wie Picasso oder Marc Chagall ließen sich dort inspirieren. Wir möchten sie dorthin mitnehmen, auf eine Rundreise, die uns das Leben Salvador Dalis näher bringt. In Zeiten des Klimawandels suchen wir nach möglichst klimaneutralen Fortbewegungsarten und neben den neuesten technischen Entwicklungen besinnen wir uns vielleicht auch auf Altes. Nicht die Kutsche ist da gemeint, sondern es geht bei uns hier im Sonntagsspaziergang um die Segelfrachter. Sie spielten im internationalen Handel einst ja eine große Rolle. In einer kleinen Werft wird gerade ein alter, stolzer Viermaster wieder flott gemacht. Wie viel Aufwand das ist und warum der betrieben wird, erfahren Sie. Und wir machen noch einen Ausflug in die Geschichte, einen architektonischen Ausflug. Wir lernen den Architekten des Brandenburger Tors kennen und seinen Sohn, der ebenfalls als Baumeister bis heute bekannte Bauwerke hinterlassen hat, Karl Gotthard und Karl Ferdinand Langhans. Da spazieren wir doch mal durch Berlin und schauen auf deren Hinterlassenschaft. Hier im Sonntagsspaziergang spazieren Sie doch mit. Wenn ich seinen Namen sage, dann haben Sie vielleicht direkt auch sein Gesicht mit diesem ungewöhnlichen Schnurrbart vor Ihren Augen. Dieser Oberlippenbart mit langen, dünnen, zu den Seiten hochgetreten und zum Himmel aufgestellten Enden. So berühmt wie sein Träger und bis heute eines der großen Symbole des Surrealismus. Spätestens jetzt wissen Sie vermutlich, um wen es geht. Ja, um den Maler Salvador Dalí. Ihm begegnet man zwangsläufig, wenn man ins spanische Figueres reist, an der Costa Brava, die ja auch bei Deutschen durchaus beliebte Küstenregion. In dieser Stadt Figueres, keine 2 Autostunden Fahrt von Barcelona entfernt, wurde Dalí vor mehr als 115 Jahren geboren. In der Region verbrachte er den Großteil seines Lebens. Julian Ignatovic ist der Dalí-Route gefolgt, von Figueres aus ins Küstenstädtchen Cadaqués und ins Dorf Púbol. Museum, Haus und Schloss des legendären Surrealisten kann man auf dieser Route besichtigen. Und wo, wenn nicht im Geburtsort, sollte diese Reise starten?
Die Rambla von Figueres ist an diesem Vormittag ruhig. Ein Rentnerpaar sitzt auf einer Bank unter einem der hohen Bäume, die rechts und links den breiten Fußweg beschatten. Eine Mutter nimmt ihr Kind an die Hand und geht über die Straße. Das alles passiert unter dem Blick eines Mannes mit gezogenem Schnurrbart und gegeltem schwarzem Haar, Salvador Dalí. Sein Gesicht am Ende des Platzes, als Trompe-l'œil auf den Boden gemalt und von einer verspiegelten Säule reflektiert, beobachtet die Leute hier seit einigen Jahren Tag und Nacht. Eine Hommage an das berühmteste Kind der Stadt, das auf seine Weise immer Kind geblieben ist. Immer Parada von der Fundación Dalí ist sich sicher, dem Surrealisten hätte dieses schiefe Kunstwerk, eine optische Täuschung, Vergnügen bereitet.
Este carácter local a Dalí también le identifica muchísimo. Hay un sentido del humor continuo hasta los últimos días en Dalí.
Dalí hatte ja einen sehr speziellen Humor, bis zum Schluss. Einen direkten Humor, der dort anfängt, wo man über sich selber lacht und sich dann auf andere richtet.
Das Haus, in dem Dalí geboren wurde, liegt gleich um die Ecke. Heute steht es leer. Und auch das Café Le Porium, in dem Dalí mit Gin Fizz in der Hand das Drehbuch zum surrealistischen Filmklassiker Ein andalusischer Hund geschrieben hat, gibt es nicht mehr. Wie ein Schnitt mit der Rasierklinge durchs Auge, so radikal hat Dalí auch seine Heimatstadt verändert. Nicht die Rambla ist heute der Mittelpunkt von Figueres, sondern knapp 5 Minuten weiter das fantastische Teatre Museu, das jährlich fast 1 Million Touristen anzieht.
Dieses Museum ist nicht nur Dalís Selbstporträt, sondern sein Weg, sich unsterblich zu machen. Aus einer Ruine hat er seinen ganz eigenen Ort aufgebaut. Es hat 14 Jahre gedauert, das Museum zu errichten.
Dalí hat es natürlich selbst geplant, konzipiert und bis zum Ende alles genauestens arrangiert. Das alte, im Bürgerkrieg zerstörte Theater der Stadt kaufte er 1960 und ließ es zum Museum umbauen, als Teil seiner Selbstinszenierung, als Mittelpunkt seines Vermächtnisses. Schon von außen ein märchenhaftes Gebäude, eine architektonische Chimäre. Die Burgtürme an den Ecken, die Zypressen wie Wächter vor den roten Festungsmauern, die Eier auf dem Dach, die Oscar-gleichen Statuen daneben und natürlich die über allem thronende Glaskuppel, die schon von Weitem erkennbar ist.
Die Glaskuppel war das Erste, was Dalí von seinem Museum entwarf. Das Dach war komplett zerstört und als ein guter Surrealist sagte er, ich werde mit dem Dach anfangen und seine sphärische Struktur wird die Skyline der Stadt verändern und eine Touristenattraktion werden. Genauso ist es gekommen. 1974 wurde das Museum eröffnet. Das Glasdach ist sein wichtigstes Symbol und ja, auch das wichtigste Symbol der Stadt.
El elemento más identificativo del Teatro Museo, incluso de la ciudad de Figueras.
Gleichzeitig bedeckt es die gut 15 Meter hohe Eingangshalle des Museums. An der Stirnseite ein monumentales Wandgemälde im typischen Dalí-Stil. Ein menschlicher Körper, der aus einer Küstenlandschaft erwächst. Im Brustkorb sprießt ein Baum. An der Stelle des Kopfes befindet sich ein Ei. Auf der gegenüberliegenden Seite blickt man auf den Innenhof hinaus. Dort steht der berühmte Cadillac, in dem sich Dalí gerne vorfahren ließ. Darauf eine üppige Venusstatue.
Als sich Dalí das Museum vorstellte, dachte er nicht einfach an einen Ort, an dem man Kunstwerke aufhängt. Er stellte sich das Museum wie einen Friedhof für Kunst vor, wie eine große Kunstinstallation, sozusagen das größte vorstellbare surrealistische Objekt.
Erklärt Imma Parada, die fast täglich an den Kunstwerken vorbeiläuft. Wohin man schaut, Kuriositäten. Ein alter Leierkasten als Altar, ein vergoldeter Brotlaib, Menschen ohne Kopf. Anspielungen auf Michelangelo, Caravaggio und Botticelli, Dalí verwendete Schneckenhäuser, alten Bauschutt oder Äste von den Bäumen der Rambla für die Ausstaffierung seines Museums. Wie in einem abgedrehten Pantheon fühlt man sich unter der großen Glaskuppel. Und tatsächlich, nur wenige Räume weiter liegt der Meister selbst.
Unter unseren Füßen ist Dalís Krypta. Er hat sich entschieden, hier begraben zu werden, als eines der vielen Teile, wie ein Ziegel in diesem letzten großen Kunstwerk.
Das wahrscheinlich berühmteste Ausstellungsstück ist das Dada-Wohnzimmer. Von einer kleinen Empore sieht es wie das Gesicht der Schauspielerin Mae West aus. Ein rotes Sofa als Lippen, ein Kamin als Nase, zwei Gemälde als Augen. Hier stehen die Besucher Schlange, auch viele Deutsche. Dalí, damals wie heute, ein Magier und Menschenfänger.
Ja, wir sind im Urlaub hier, aber schon zum zweiten Mal. Das ist einfach so vielfältig da drin, dass man das mit einem Mal nicht wahrnehmen kann.
Wie man ein Bauwerk nimmt, ein altes Bauwerk, und das dann so ausgestaltet. Und man entdeckt dann so viele Dinge, wenn man hier durchgeht als Besucher. Das finde ich schon faszinierend. Da steckt so viel drin.
Die surrealistischen Dinge, die er geschaffen hat. Und dann eben auch sehr viele Dinge, die die Natur abbilden und verfremden.
Als Kind hatten wir zu Hause dieses Bild mit der brennenden Giraffe. Das hat sich bei mir so eingebrannt.
Figueres war und ist das Zentrum des Dalí-Kults. Gleichzeitig ist es der Hauptort des Gemeindeverbandes Alt-Empordà im Nordosten Kataloniens an der Grenze zu Frankreich. Die Gegend ist bekannt für ihre raue Natur und ihren strahlend blauen Himmel. Wer die knapp 60 Minuten mit dem Auto ins Küstenstädtchen Cadaqués fährt, sieht schiefe Pinien, gekrümmte Zypressen, kantige Felsen und die Ausläufer der Pyrenäen. Der junge Dalí beschrieb es in seinem Tagebuch so:
Die Weizenfelder breiten sich am Weg entlang voller Disteln aus. Der Wind wiegt die Ähren und die Felder wogen sich wie goldene Wellen. Die Bäume wachsen so, wie es ihnen gefällt. Es gibt keine Ordnung. Die Blumen und der Ginster schmücken den Teppich aus feuchtem Moos und die Schwertlilien heben die gelben und dunkelvioletten Köpfe und betrachten den glänzenden Himmel, der sich hinter den Blättern verbirgt.
Früher hat die Fahrt mit der Kutsche nach Cadaqués 6 Stunden gedauert. Und davor, als es die kurvige Bergstraße zur Küste noch nicht gab, kannten die Seemänner hier, isoliert vom Rest Spaniens, Städte in Afrika oder Südamerika besser als den Hauptort ihrer Region, Figueres. Am Meer angekommen fallen sofort 2 Dinge auf. Die durchweg weißen Häuser und der stürmische Wind, die Tramuntana. Expertin Imma Parada erklärt, wie dieser Wind den Charakter einer ganzen Region prägt.
Dieser starke und kalte Wind definiert die ganze Landschaft. Die Bäume krümmen sich unter diesem starken Wind. Die Felsen von Cabo de Creus werden davon getroffen, ja, angegriffen, so wie das Salzwasser, das Meer. Auch Dalí wurde stark beeinflusst von Landschaft und Klima. Man sagt, der starke Wind macht uns Bewohner hier verrückt. Also sagte auch Dalí, er sei wegen des Tramuntana verrückt.
Im Katalanischen existiert ein eigenes Adjektiv in Anlehnung an den Tramuntana-Wind. Entramuntanat meint so viel wie ungezwungen, offen, extrovertiert bis hin zu verrückt. Hier also fand Dalí seine künstlerische Inspiration und Kreativität. Im Künstlerhaus in Portigat, Cadaqués, in dessen Werkstatt die meisten seiner Gemälde entstanden.
La familia tiene una casa de verano en Cadaqués.
Schon seine Familie hatte ein Sommerhaus in Cadaqués. Dort malte Dalí Strände, Felsen und die Halbinsel Cabo de Creus. Es ist ein sehr spezielles Licht hier. Künstler wie Picasso oder Matisse haben das auch bemerkt und kamen hierher. Die Gegend wurde also zu einem kleinen Zentrum von Künstlern, die hier für einige Zeit malten und ihre Ideen austauschten.
Dalís schmelzende Uhren, Frauen mit Schubladen am Körper oder Elefanten auf Stelzenbeinen. Wer genau hinsieht, erkennt das reale Fundament von Land und Leuten in diesen fantastischen Bildern. Da sind Fischerboote, gewaltige Felsformationen und fast immer dieser babyblau leuchtende Himmel, der die Gegenstände unter sich messerscharf erscheinen lässt. Wie ein Labyrinth muten Haus und Garten an, mit schmalen Treppen, engen Fluren und winzigen Räumen. Man verliert schnell den Überblick, auch weil überall bizarre Details zu bestaunen sind. Ein ausgestopfter Schwan, eine Armbrust oder ein Vogel in Form eines Penis. Und auch hier wieder Eier auf dem Dach, im Garten des Hauses, der sich zur Hälfte ja eben auf dem Dach befindet.
Das Ei hat mehrere Bedeutungen bei Dalí. Zum einen griechische Mythologie. Dalí malte seine Frau Gala als Königin Leda. Leda gebar Zeus Kinder. Sie schlüpften aus Eiern. Zum anderen hat es eine persönliche Bedeutung. Dalí identifiziert sich mit dem schwachen Künstler, der eine harte Schale braucht, um sich zu beschützen. Oder zumindest eine Maske. Das ist ein kontinuierliches Spiel.
Die Welt Dalís, sie ist faszinierend, aber nach einiger Zeit auch anstrengend. So ging es auch seiner Jugendliebe und späteren Frau Gala irgendwann. Sie suchte einen Platz für sich. Dalí fand ihn für sie. Gut eine weitere Stunde von Cadaqués entfernt, südlich im Landesinneren, liegt das Dörfchen Púbol. Dort kaufte der Künstlerkönig seiner Königin ein Schloss, ein echtes Schloss aus dem 11. Jahrhundert. Und baute ihr einen Thron, einen echten Thron. Dazu ein Himmelsbett, einen Schlossgarten mit Wasserbecken, nach italienischem Vorbild, einen Pianosaal, eine Bibliothek und ein Bad mit goldenen Armaturen.
Cualquier persona que quisiera venir tenía que venir siempre con una habitación, perdón, con una invitación escrita de ella, sin invitación.
Nur auf Einladung von Gala durfte Dalí das Schloss besuchen. Jedes Mal, wenn er kam, brachte er ein Geschenk mit, erzählt Führerin Gemma Pascal beim Rundgang durch die vornehmen Zimmer, die zwar farblich markant, in blau, gelb, rot, aber nicht so dalinesk ausgeschmückt sind wie die beiden anderen Orte. Púbol war Galas Refugium, ein Ort der Ruhe, auch heute noch. Nur wenige Touristen schlendern durch das Schloss. Erst nach dem Tod seiner Frau zog Dalí hier dauerhaft ein, ehe er nach Figueres an seinen Geburtsort zurückkehrte. Vor 30 Jahren starb er dort, am 23. Januar 1989. Was er seiner Heimat Katalonien hinterlassen hat, ist nicht weniger als sein ganz eigenes Universum. Ein Realität gewordenes Märchen, das er natürlich selbst geschrieben und inszeniert hat. Ein begehbarer Traum, der genauso wirklich erscheint wie die weiten Strände der Costa Brava und der raue Wind, der den Menschen hier den Kopf verdreht.
Julian Ignatovic über den spanischen Künstler, der sein Leben inszenierte. Dalí beschrieb sein Verhältnis zur Welt, zur Masse, unter anderem einmal so. Der Clown bin nicht ich, sondern diese monströs zynische und unbewusst naive Gesellschaft, die eine ernste Miene aufsetzt, um ihren Wahnsinn zu verbergen.
Del otro lado del río, donde no hay farolas, la fuente se tan seca y no damos pie con bola. Ahí vivimos los caimanes, donde no hay farolas. Ahí vivimos los caimanes, sin trabajo ni glamour. Tenemos la boca grande y la mirada hacia el sur. Es por eso que cantamos mirando al sur. Bailanta, meneando hasta la mañana. Esta cumbia caimanera, pa' llevarme a tu hermana.
Ja, da ist ordentlich was los auf den Meeren. Fracht, Container und Kreuzfahrtschiffe sind da unterwegs. Sie werden immer mehr und immer größer und belasten die Meere auf vielfältige Weise. Das Umweltbundesamt nennt etwa gefährliche Chemikalien im Schiffsanstrich, fremde Organismen, die eingeschleppt, Abwasser und Abfälle, die ins Meer gelassen werden. Und die Abgasbelastung nicht zu vergessen. Durch den Schiffsverkehr werden pro Jahr mehr als 900 Millionen Tonnen CO2 produziert. Da wundert es nicht, dass in der lauter gewordenen Klimaschutzdebatte auch die Frachtsegler wieder ins Spiel gebracht werden. Vor nicht einmal 100 Jahren waren sie noch das Rückgrat des internationalen Handels. Heute sind weltweit nur noch eine Handvoll dieser Schiffe unterwegs. Die in Hamburg gebaute Peking ist eines von ihnen. Zuletzt rottete sie als Museumsschiff in New York vor sich hin. Inzwischen ist das marode Schiff aber wieder in Deutschland. Warum? Johannes Kulms erklärt uns das. Die Peking, schon bald soll sie wieder in ihrem Heimathafen liegen. Davor aber ist noch viel zu tun, wie wir hören werden. Erst einmal muss sie wieder flott gemacht werden. Und das geschieht in einer kleinen Werft an der Elbe.
Ziemlich platt scheint das Land rund um Wewelsfleth und ruhig. Wobei es hier, nur wenige Kilometer von der Elbe entfernt, durchaus was zu sehen und zu hören gibt. Da ist einerseits die Kuhherde, die sich gerade ihren Weg zum Wasser bahnt. Jetzt nicht in die Elbe hinein, sondern in die Stör, einen anderen norddeutschen Fluss. Direkt gegenüber von der Kuhwässerung liegt die Peterswerft. Dort hat vor Monaten ein schwarz-weißer Riese am Kai festgemacht, mit vier dunkelgelben Masten, die in den trüben Himmel hinaufragen. Mehr als 100 Jahre ist das Segelschiff Peking alt. In einem halben Jahr soll es fertig restauriert sein und nach vielen Jahrzehnten in der Ferne in ihren alten Heimathafen Hamburg zurückkehren. Finanziert mit Steuergeldern. Die Kosten sind inzwischen auf 35 Millionen Euro gestiegen und werden vom Deutschen Bundestag getragen.
Einige sagen, ja, lohnt ja nicht oder das Geld könnte man woanders investieren. Andere sagen, ja, natürlich muss so ein Schiff irgendwie mit Hamburger Charakter oder in Hamburg gebaut wieder zurück nach Hamburg. Die Meinung teile ich auch.
Sagt Lars Spiekermann. Kein Hamburger, sondern Mecklenburger.
Also ich denke nicht, dass es rausgeschmissenes Geld ist. Es ist einfach ein großes Kulturgut, was erhaltenswert ist und in der Struktur und in der Substanz auch noch so weit erhalten ist, in Originalbauteilen, dass es jetzt keineswegs als Neubau bezeichnet werden könnte, also ganz weit entfernt davon.
Spiekermann ist Schiffsbauingenieur und beaufsichtigt das gigantische Restaurierungsprojekt. Er hat schon viele alte Schiffe gesehen, doch die Peking ist auch für ihn eine besondere Herausforderung. Mit 115 Metern Gesamtlänge gehört der Viermaster einerseits zu den größten Segelschiffen. Gleichzeitig ist er durch den jahrelangen Einsatz als Frachtschiff zwischen Chile und Hamburg ein Symbol für die Globalisierung und den Wohlstand der Hansestadt. 1911 in Hamburg gebaut, ist die Peking zudem auch so etwas wie ein letztes Ausrufezeichen. Für ein Verkehrsmittel, das nur wenige Jahre darauf auf den Handelswegen von den Dampf- und später mit Öl angetriebenen Schiffen verdrängt wurde. Womit eine Ära endete.
Also zu Zeiten, wo das Schiff noch aktiv war oder wo es gebaut wurde, war es, sage ich mal, der höchste Entwicklungsgrad der Frachtsegelschiffe. Ohne Maschine, darauf ausgelegt, Kap Horn zu umrunden, also eine spezielle Route zu bedienen. Und das war dann das damals Hightech sozusagen.
Die Peking gehört zu den sogenannten Flying P-Linern. Das sind die Schiffe der Hamburger Leis-Reederei, die lange Zeit ihren Segelschiffen ausschließlich mit P beginnenden Namen begab und von der eben die meisten besonders schnelle Frachtsegler waren. Dazu gehört beispielsweise die heute in Travemünde liegende Passat, genauso wie die heute als russisches Segelschulschiff dienende und umbenannte Krusenstern und die 1957 bei einem Hurricane gesunkene Pamir. 34 Mal hat die Peking im Salpeterhandel mit Chile Kap Horn umrundet. Anfang der 30er Jahre war die Zeit als Frachtsegler vorbei. Das Schiff wurde nach England verkauft, wo es unter anderem als Internat genutzt wurde. Später ging es in die USA. Jahrzehntelang lag die Peking in New York als Museumsschiff. Doch das Geld zur Instandhaltung war knapp. Am Ende war das früher so stolze Segelschiff ziemlich runtergekommen. Deprimierend habe es damals ausgesehen, sagt Lars Spiekermann, wenn er an seinen Inspektionsbesuch in New York 2016 zurückdenkt.
Na gut, in der Branche, in der unser Büro arbeitet, sehen wir öfter mal Schiffe in einem schlechten Zustand. Nicht ganz in so einem schlechten Zustand wie die Peking. Aber man hat schon damals erahnen können, dass das viel Originalsubstanz noch vorhanden ist und auch erhalten bleiben kann.
Nach vielen Jahren der Verhandlungen kauft die Stiftung Hamburg Maritim das Schiff. Kurz darauf geht es für die Peking wieder auf Reise. Huckepack in einem Dockschiff schippert der alte Riese über den Atlantik. Seit knapp 2 Jahren wird die Peking nun wieder im Auftrag der Stadt Hamburg in Wewelsfleth fit gemacht und hergerichtet für seine künftige Aufgabe als Museumsschiff. Überall werden verrostete Stahlplatten ausgetauscht, das verrottete Holzdeck abgezogen, am Rumpf wird asbesthaltiges Material entfernt. Und natürlich fließen tausende Liter Farbe. Rund 2 Jahre lang haben auch die Arbeiten an der Takelage gedauert, dem Ensemble aus Masten und Tauen. An diesem Vormittag sind gleich mehrere Frauen mit Klettergeschirr und Helm unterwegs. Mehrere Meter über dem Hauptdeck sind sie damit beschäftigt, die letzten Sprossen mit Drähten anzubringen, über die die Seeleute hinauf zu den Masten klettern können. Heute würden die Drähte gepresst, sagt Laura Lünenschloss. Doch früher habe man Kneifbenzel benutzt. Und genau diese Methode kommt auch hier zum Einsatz.
Das bedeutet einfach, dass man mit einem langen Draht sehr, sehr viele Wicklungen um zwei Drähte macht, um diese einfach zu bekneifen. Sowas, was eine Pressung machen würde. Das ist ein Kneifpinsel. Ziemlich viel Arbeit, muss zu zweit gemacht werden, kann anstrengend sein. Und da sind wir gerade froh, dass wir da in den Endzügen sind.
Laura Lünenschloss ist eine von mehreren Frauen, die sich bei der Peking-Restaurierung um die Takelage kümmern. Sie allesamt haben andere Berufe gelernt, wie Bootsbauerinnen oder Tischlerinnen, und haben Zusatzausbildungen absolviert, um auch das Tauwerk und die Masten bearbeiten zu können. So wie Caroline Groß.
Also waren alle schon auf vielen Schiffen und das ist schon irgendwo was Besonderes, weil so ein großes Schiff gibt es nicht so häufig und die Peking hat auch eine Geschichte. Aber ich finde eher besonders, dass es besonders schwer ist und ich bin froh, dass es keine größeren Schiffe gibt. Weil es einfach schon ein Knochenjob ist. Also für Männer wie Frauen, das ist egal, welches Geschlecht man da hat, das ist einfach anstrengend. Der ganze Körper kann auch wehtun. Also es ist einfach alles schwer, es sind einfach 40 mm dicke Drähte oder 41 mm dicke Drähte und die sind halt 40 Meter lang und wiegen entsprechend und die müssen bewegt werden. Und es geht halt zum Teil auch nicht mehr alleine, sondern es geht nur mit technischer Hilfe und mit mehreren Leuten.
Look at this, the open ocean. The forces involved are fantastic. There's no words that I can use in any language that'll tell you what it's like.
Ein hartes Abenteuer war schon früher der Einsatz auf der Peking. Das zeigt ein rund dreiviertelstündiger Film, der auch bei YouTube zu sehen ist. Es sind die Aufnahmen, die Irving Johnson 1929 gemacht hat und viele Jahrzehnte später kommentiert hat. Sie zeigen ein Schiff, mit dem die Besatzung durch die Hölle von Kap Horn geht. Riesige Wellen brechen auf das Deck nieder.
And oh, she is really pumping and straining. The noise of the vessel when you're down inside, groaning one piece against the other, you'd think it was coming apart. But it's built for Cape Horn and is not about to come apart.
Dass die Arbeit und das Leben auf dem Frachtsegler eben alles andere als Seefahrtsromantik waren, soll auch im Brückenhaus gezeigt werden. In dem jetzt noch weiten leeren Raum auf dem Hauptdeck war früher die Besatzung untergebracht. Immerhin, der Kapitän hatte eine eigene Kabine und ein Badezimmer, sagt Lars Spiekermann. Auch die Offiziere und der Koch haben es nicht so schlecht gehabt. Doch für die 24 Matrosen an Bord war die Unterkunft sehr schlicht.
War tendenziell eher nass und kalt. Also war auch nicht isoliert oder beheizt. Ja, war kein Luxusleben.
Hier im früheren Brückenhaus soll auch der Fahrstuhlschacht ankommen. Durch den Lift kann das bald in Hamburg liegende Museumsschiff barrierefrei erkundet werden. Bis hinunter in den riesigen Laderaum. 6,5 Meter ist der hoch. Genug Platz für rund 5000 Tonnen Fracht, die hier pyramidenförmig gestapelt wurde, sagt Lars Spiekermann. Wer mit ihm in den untersten Bauch des Schiffes hinabsteigt und die zahlreichen Stahlträger und Nieten sieht, fühlt sich ein wenig an die Architektur der Berliner U-Bahn zur Jahrhundertwende erinnert. Ein paar Dutzend historische Segelschiffe seien weltweit noch erhalten, schätzt Spiekermann. Doch glaubt er, dass sich das bald ändern könnte. Es gäbe bereits heute moderne Konzepte für Segelschiffe, die mit kleineren Besatzungen als damals auf der Peking auskämen.
Und es ist meines Erachtens eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Ölpreise so hoch sind, dass es sich dann rentiert. Es gibt auch einige Projekte, die schon Segelfrachtschiffe betreiben. Es sind ein paar kleinere Schiffe, Kaffee, Rum oder ähnliches. Höherwertige Produkte, die nicht auf Kühlung zum Beispiel angewiesen sind und die auch nicht auf ein bestimmtes Lieferdatum angewiesen sind. Da, wo die Lieferzeit eben oder die Transportzeit eben auch einfach ein bisschen länger sein kann und es kein Problem ist.
Auch sein Büro arbeitet an der Entwicklung von größeren Segelschiffen für die Zukunft. Etwa 150 Meter lang könnten die werden.
Es wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht so groß werden wie die größten Ölfrachter oder Öltanker. Aber es ist immer noch in einem Bereich von ein paar tausend Containern zum Beispiel möglich.
Theoretisch sei es natürlich denkbar, die Peking auch wieder seetüchtig zu machen. Doch vorgesehen ist es nicht, denn das Schiff soll bald eine der Hauptattraktionen des neuen Hafenmuseums in Hamburg werden und dort vor Anker gehen. Laura Lünenschloss, die seit Monaten mit der Takelage-Restaurierung beschäftigt ist, bedauert das.
Persönlich finde ich halt ein bisschen schade, dass man das Schiff eigentlich so gut und so stark baut und dann liegt es aber nur im Museum. Also ich fände es toll, wenn ich segeln würde, weil ich segle auch selber und ich mag große Segelschiffe und es ist eigentlich ein bisschen schade.
Ja, auch mit Blick auf Nord- und Ostsee, die zu den am häufigsten und dichtesten befahrenen Meeren der Welt gehören. Johannes Kulms über die Restaurierung des alten Frachtseglers Peking, der bald wieder im Hamburger Hafen als Museumsschiff liegen soll.
Jo und Rüm, Keidert, Nuwat, Landstand, Hop und Dolin, so tanzen wir uns der Freudblatt. Jo und Rüm, Keidert, Nuwat, Landstand, Hop und Dolin, so tanzen wir uns der Freudblatt.
zwischen unseren Kröger in Derby und St. Pro. Doch hier der ganze Derb der Sound, Stimmung, der Slide hoch. Die Derbs kapiert mit Polka, hat man nichts vor Slowie. Ein schnappt sich seine Gräten und Otto sie Marie. Jo und Röhm, geilert, nu wat Platz weg. Oh, und ohne den Soldan, sie haben's der Freudblatt.
Das Brandenburger Tor, eines der bekanntesten Berliner Wahrzeichen. Gerade erst feierten Jahrzehntausende dort den Fall der Mauer vor 30 Jahren. Dieses Tor, es ist das einzige erhaltene Stadttor Berlins, Ende des 18. Jahrhunderts erbaut, nach Plänen Karl Gotthard Langhans, Oberhofbaumeister im königlichen Preußen, Lehrer an der Königlichen Bauakademie zu Berlin. Dass das Brandenburger Tor einmal so bekannt würde und auch architektonisch bewundert, das hat sich Langhans zu Lebzeiten nicht unbedingt denken können. Damals war es durchaus ein architektonisches Experiment, dieses Tor nach dem Vorbild der Propyläen der Akropolis von Athen zu erbauen, inmitten der barocken Palais im Mansardendächern. Mit Mansardendächern. Judith Leister war in Berlin unterwegs, auf den Spuren nicht nur von Karl Gotthard Langhans, sondern auch denen des Sohnes Karl Ferdinand Langhans, der in die Fußstapfen des Vaters getreten ist. Kommenden Freitag jährt sich der Todestag Karl Ferdinands zum 150. Mal. Anlass für diesen Spaziergang zunächst zum Brandenburger Tor.
Auf beiden Seiten des Pariser Platzes, auf dem sich eigentlich immer Touristen tummeln, rauschen zwei Wasserfontänen in geradezu klassischem Gleichmaß empor. Während über dem Brandenburger Tor die Wolken ziehen und der Wechsel von Licht und Schatten dem 20 Meter hohen Monument mit der Quadriga etwas Dramatisches verleiht. Nicht immer war das Brandenburger Tor ein Nationalsymbol. Ursprünglich war es eines der Stadttore an der Berliner Zollmauer. Auch nachdem es 1789 von Karl Gotthard Langhans für Friedrich Wilhelm II. Neu errichtet wurde. Vor einem der Zollhäuser stehen Annette Winkelmann und Frank Prietz, Mitbegründer der Langhans-Gesellschaft. Winkelmann zeigt auf die mittlere Tordurchfahrt.
Also die Hauptdurchfahrt war verschlossen, die war ja nur dem König geöffnet. Es gab am Tag Eisentore und nachts wurden eben auch noch Holztore vorgeschlagen. Und auf fast keiner Abbildung sieht man die, weil das den Eindruck dieses offenen, schönen Blickes zerstört. Aber im Grunde war es ein richtiges Stadttor und Zolltor.
Zum Symbol wurde das Brandenburger Tor erst 1814. Da war die von Napoleon entführte Quadriga gerade in einem Triumphzug nach Berlin zurückgekehrt. Es war Friedrich Schinkel, der einflussreichste preußische Architekt seiner Zeit, der das Vierergespann mit Eichenkranz und eisernem Kreuz versah und damit aus dem Friedenstor ein Siegestor machte. Frank Prietz kennt die Bedeutung Langhans des Älteren für Schinkel.
Gerade in Berlin ist ja Schinkel der ganz große Name und dahinter verblassen doch viele andere, obwohl Schinkel natürlich ohne Langhans gar nicht denkbar wäre, weil ja Langhans der Wegbereiter des Klassizismus ist.
Inspiriert vom Greek Revival in England schuf Langhans Senior mit dem Brandenburger Tor eine frühe Ikone des Klassizismus, der sich bekanntlich an der Antike orientierte. Sein Sohn Karl Ferdinand war ein Kommilitone Schinkels und stand im Schatten des Berliner Großarchitekten. Schinkel war Fixstern, Langhans einer der Planeten. So lautete das Urteil über Langhans noch im frühen 20. Jahrhundert. Etwas östlich vom Brandenburger Tor, unter den Linden, liegt die Berliner Staatsoper. Chefbeleuchter Klaus Grasmeder öffnet die Tür.
Herzlich willkommen in der Staatsoper.
An der Lindenoper waren beide Langhans tätig. Gleich nach der Berufung zum Berliner Oberhofbaumeister 1787 arbeitete Langhans der Ältere auf Wunsch des Königs an Verbesserungen im Zuschauerhaus. Als die Oper Jahrzehnte später abbrannte, wurde sein inzwischen über 60-jähriger Sohn Karl Ferdinand von Friedrich Wilhelm IV. Mit dem Wiederaufbau betraut. Bei der Einweihung 1844, nur ein Jahr nach dem Brand, spielte man Meyerbeers Feldlager in Schlesien. Eine Oper, die den Sieg Friedrichs des Großen über die Habsburger verklärt. Im Zweiten Weltkrieg zerstört, wurde die Lindenoper in der DDR wieder aufgebaut. Obwohl der Langhansche Geist nur noch in homöopathischen Dosen im Gemäuer stecken dürfte, so betont Klaus Grasmeder, während er im obersten Zuschauerrang steht, spielten bei der letzten Restaurierung die Studien des jüngeren Langhans zur Raumakustik eine Rolle.
Das ist auch letztendlich zurückzuführen auf Langhans, weil Langhans damals den vierten Rang eingeführt hat. Wir haben zwar den vierten Rang nicht mehr, aber wir konnten das Raumvolumen, das sich daraus ergeben hat, wieder aktivieren.
Und Frank Prietz ergänzt, mit Blick auf Langhans bahnbrechende Untersuchungen zum sogenannten Nachhall.
Langhans der Jüngere hat sich dann als erster mit dem Thema Nachhall beschäftigt und hat versucht, die Akustik auf eine neue Stufe der Wissenschaft zu heben, weg von einfachen geometrischen Erklärungen hin zu auch zeitlichen Beschreibungen.
Letzte Station unseres Spaziergangs, die Friedhöfe vor dem Hallischen Tor. Wie das Brandenburger Tor war auch dieses eines der Stadttore an der alten Berliner Zollmauer. Dort ist das Grab von Karl Ferdinand Langhans. Auf dem Grabstein das caesarische Profil des Architekten. Hinter dem Sterbedatum, 22. November 1869, die Worte: Die Gattin dem geliebten Gatten. Nur ein paar Schritte entfernt liegt das Mausoleum Massute, in dem die Langhans-Gesellschaft eine Ausstellung zu Vater und Sohn zeigt. Auch eine Gedenktafel am ehemaligen Wohnort gibt es inzwischen. Aber man will noch mehr. Zumindest eine Langhansstraße oder ein Platz soll es schon sein.
Die verkannten Bauherren, eine Langhansstraße oder ein Langhansplatz. Karl Ferdinand Langhans hat zumindest vor kurzem schon mal ein Ehrengrab erhalten, das am kommenden Freitag dann anlässlich seines 150. Todestages auch offiziell eingeweiht wird. Judith Leister war für uns in Berlin unterwegs. Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben. Mit diesem Zitat von Alexander von Humboldt übergebe ich nun an die Nachrichten und die Kolleginnen und Kollegen aus unserer aktuellen Redaktion, die Sie in den Informationen am Mittag dann auf den jüngsten Stand des Weltgeschehens bringen. Zuvor aber noch der Hinweis auf die nächste Woche, denn da werden wir wieder reisen mit meinem Kollegen Andreas Stopp dann am Mikrofon. Er nimmt Sie mit, wenn Sie mögen, nach Spitzbergen. Wie ist das Leben da jetzt mit der Dunkelheit? Das hören Sie dann. Und es geht auch nach Bulgarien in die Tabakstadt Plovdiv. Ich bin Petra Ensminger und verabschiede mich von Ihnen, wünsche einen angenehmen Sonntag und bedanke mich fürs Zuhören und aufmerksame Mitreisen.